Buongiorno zurück, bullische Grüße hier auf dem Blocktrainer Bitcoin Podcast bei dem Wochenrückblick mit mir, dem Phil. Und heute habe ich auch zwei ganz spannende Gäste dabei, die, ja, es ist richtig massiver Support auf jeden Fall. Ich bin gespannt und freue mich sehr, dass ihr Zeit hattet. Zum einen ist das der gute L-Bitcoin-Ambassador. Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch. Und auf der anderen Seite ist der Bitboxer.
Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Servus, servus. Ja, wollt ihr kurz sagen, woher man euch vielleicht kennt oder was ihr sonst so treibt?
Ja, dann fange ich vielleicht mal an. Also man kennt mich hauptsächlich von Twitter. Ich schreibe ganz gerne Threads über Makroökonomie, aber natürlich auch Bitcoin. Makroökonomie, aber deshalb, weil das so ein bisschen mein Background ist. Nicht, weil ich das gelernt habe aus schulischer Sicht, sondern weil ich einfach 20 Jahre Aktien gehandelt habe und mich dann nach und nach mit der Geldpolitik auch beschäftigt habe und darüber dann auch zu Bitcoin gekommen bin. Und man kennt mich, wenn man zu Bitcoin im Ländle geht, da bin ich der Bartender und mache leckere Drinks für die Gäste.
Oh ja, oh ja.
Ja, und außerdem machen wir noch den Twitter-Stammtisch, jeden Sonntag ab 20 Uhr immer live. Und da habe ich auch den lieben Bitboxer kennengelernt.
Korrekt, ja. Ich wollte gerade sagen, hättest du jetzt fast unter den Tisch fallen lassen. Ja.
Nicht den Bitboxer,
den Twitter-Stammtisch meine ich natürlich.
Hat er noch gut die Kurve bekommen, ja. Ja, woher kennt man mich? Eigentlich auch von Twitter. Ich denke mal vom Stammtisch. Da bin ich immer der, der die 2-Minuten-Regel reißt. Generell. Und der Ambassador hat immer ziemlich viel Arbeit, mich einzufangen, weil ja noch andere reden wollen. Ja, was mache ich sonst so? Ja, auch Twitter abhängen. Hier und da ein bisschen was schreiben. Egal, ich gebe mein Senf zu allem dazu, wenn ich was weiß. Und sonst, ja, lesen und lernen, jedes Bitcoin-Rabbit-Hole-Abzweigung versuchen mitzunehmen und irgendwo mal reinzuschnuppern. Aber am wohlsten fühle ich mich in dem ganzen Energieumfeld. Also Bitcoin und Energie, das ist so ein bisschen meins. Das liegt mir halt sehr. Und naja, den Rest, den kriege ich auch noch so auf die Kette.
Ja, und da ihr ja eh schon in der Konstellation jetzt auch hier seid, können wir die 2-Minuten-Regel eigentlich auch, weiß nicht, Robert, hast du das im Blick?
Ausnahmsweise heute nicht, ne? Es sei denn, du übertreibst.
Machen wir spontan dann.
Beziehungsweise ich habe da mehr Angst beim Bitboxer, dass der es übertreibt.
Ach komm, ich habe es auch schon mal unter 2 Minuten geschafft.
Ja, ich meinte ja eh den Bitboxer. Ich dachte nur, dass du dann, weil ihr kennt euch ja am besten in der Konstellation, er redet und du musst ihn stoppen.
So machen wir das.
Wann du da eingreifen musst, ja. Lass uns noch schnell die Blockzeit machen, bevor wir das wieder vergessen.
Ich hätte die parat.
Ja, was hast
Oder
du da?
Oder hast du die? Das ist die 842361 in diesem Moment reingekommen.
Okay, den habe ich noch nicht, den Block. Ich bin noch bei 842.360. Aber gut. Ah ja, da ist er. Jetzt ist er
hoch. Back to the future eben, ne?
Ja. Habe ich auch, ja. Bitboxer, kannst du auch confirmen aus der Ferne?
Ja, ich versuche noch, ich bin ja auf meinem Handy hier und ich habe es natürlich auf dem Sperrbildschirm, nur wenn ich jetzt den anmache, dann bin ich höchstwahrscheinlich weg. Ich muss mir schnell noch auf meinem Tablet irgendwie das hinbasteln.
Ja, passt. Eine Bestätigung und da können wir mit leben heute.
Ja, genau, das muss reichen. Ja, man sieht wieder, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, sorry dafür.
Alles gut. Ja, dann starten wir schon mal rein, bevor es jetzt... bevor wir das erste 2-Minuten-Fenster schon ausreizen. da gibt es noch ein Update zur News von letztem Mal noch. Und zwar ging es da um den CZ, den ehemaligen CEO oder den Gründer von Binance, der ja eine Haftstrafe bekommen hat. Und die ist jetzt endgültig gesprochen worden, ne? 4 Monate hat er jetzt bekommen, Haft.
Ja, er liebt ja die Zahl 4. Ne, ja. Und deswegen hat er sich das wahrscheinlich auch gewünscht vom Richter und bekommen entsprechend. War ja, glaube ich, ursprünglich 30 oder sogar 36 Monate im Gespräch.
Ja.
Ja, und
ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat das gefordert.
Ja. Man hat sich dann eben auf die 4 festgelegt, weil wer möglichst viel Fiat mitbringt, der hat es dann auch verdient, nicht ganz so lange in den Knast zu gehen.
Fiat klingt ja im Deutschen auch fast wie vier. Ja.
Nee, aber ich glaube, was man halt auch sehen muss, ist, dass der ZZ ja eigentlich ziemlich gut kooperiert hat. Weil, soweit ich das weiß, er ist ja wohnhaft in, glaube ich, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich glaube nicht, dass die ein Auslieferungsabkommen mit den USA haben. Also er ist ja von selbst aus in die USA geflogen. Und ich glaube, er hat nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, hat sich halt gesagt, okay, pass mal auf, ich kann jetzt versuchen, mein Leben lang vor den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden zu flüchten. Oder ich trete die Flucht nach vorne an, versuche zu kooperieren und versuche dann so viel wie möglich einzudämmen, um dann, wenn das Strafmaß da ist, dann ist er verurteilt und kann er dafür nicht nochmal verurteilt werden. Und damit ist er eigentlich dann durch und kann dann, Ruhestand oder irgendein neues Abenteuer antreten.
Ich glaube, der hat auch direkt vorweg 50 Millionen Dollar Strafe schon mal beglichen. Ne? Also das ist auch schon vom Tisch. Er hat ein reines Gewissen.
Ja, was ich aber besonders cool fand, ist, dass die Staatsanwälte haben ja die 36 Monate gefordert und haben halt versucht, auf den Richter einzuwirken. Und der hat halt gesagt so, nö, sehe ich nicht so. Und das zeigt halt auch wieder eins, dass hier doch noch eine Art gewisse unabhängige Justiz da ist, jedenfalls bei dem Richter.
Ja, kann man in anderen Fällen natürlich, könnte man genau das Gegenteil behaupten, gerade wenn es so...
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt so an Ross Ulbricht denke zum Beispiel oder... Ne.
Absolut. So. Also das ist ja, ich glaube, das war, ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben.
Bitboxer, bist du ein Money Transmitter?
Ja, ich habe Geld bei mir. Ich habe auch sogar noch Bargeld bei mir.
Okay.
Nur das Bargeld, das finde ich löblich.
Ich habe auch meine Karte und ja, ich transferiere Geld und ich transferiere Geld so, wie es mir gefällt. Und ich mache einfach das und ich frage den Staat nicht.
Okay. Bevor wir noch weiter abdriften jetzt. ja, das war jetzt nur eigentlich so ein bisschen, um die Sache nochmal aktuell abzuschließen, weil letztes Mal war das noch nicht so ganz klar, wie das ausgeht und was er für ein Urteil jetzt bekommt. Aber das haben wir ja damit dann geklärt. Dann können wir zum nächsten Punkt gehen. Und zwar hat er vor 40 Jahren ungefähr, vor ein paar Tagen hat sich das gejährt, am 1. Mai, glaube ich, ne? Der ehemalige Wirtschafts- oder Nobelpreisträger Friedrich August Hayek ein Interview gehabt. Da gab es ein Gespräch, das aufgezeichnet wurde, was unter Bitcoinern legendär ist, vor allen Dingen das Ende, die letzte Passage. Ja, er wünschte sich damals kurz gefasst ein Geld wie Bitcoin, also ein Geld, was vom Staat getrennt ist und ja, es ist 40 Jahre her und man denkt heutzutage öfter mal irgendwie, ne?
Genau, also er hat ja auch im Vorfeld gefragt, so, hat die Geldpolitik denn jemals irgendwas Gutes hervorgebracht? Und seine Antwort war ja, ich denke nein. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir überlegen, dem Staat entgegenzutreten, gewaltlos, indem wir sogenannte Sly, also Listigkeiten anwenden, um der Gewalt des Staates praktisch aus dem Weg zu gehen. Und dass man etwas einführt, was sie nicht stoppen können. Und dass eben diese Worte weit, weit vor dem Bitcoin Netzwerk zu äußern, ist schon richtig gut gewesen. Ja.
Ich würde mal sagen, das war von Hayek die Altersweisheit, weil er genau wusste, das wird auf keinen anderen Weg funktionieren. Du kannst nicht zum Staat hingehen und sagen, oh, guck mal, ich habe hier ein tolles, neues, dezentrales Geld entwickelt. Ich nenne das Bitcoin und ich würde das gerne einführen. Und das Ziel ist, euer Geldsystem abzulösen. Ja? Und dann weißt du auch gleich direkt die Antwort, was der Staat sagt. Der wird halt Nein sagen. Also musst du das, so wie das Satoshi eigentlich gemacht hat, rausbringen, nicht um Erlaubnis fragen, auf den Markt werfen, das noch am Anfang ein bisschen begleiten und dann die Hoffnung haben, dass die Leute das halt dementsprechend erkennen, den Wert, und dann dementsprechend Bitcoin weiterentwickeln und es halt dementsprechend nutzen. Also.
Ich würde so gerne auch wissen, ob Satoshi Nakamoto damals das Video schon vorher kannte und das als Inspiration auch nahm und gesagt hat, oh, das, da habe ich doch eine Idee. Ja. Das wäre schon cool zu wissen.
Ja, genau. Der Gute ist 1992 schon verstorben, im Alter von 92 Jahren immerhin. Ne? War neben Ludwig von Mises einer der bekanntesten Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Jetzt aktuell, der letzte, wie man immer so gerne schön sagt, ist der Raim, ne? Raim Tagizadegan. Grüße gehen raus.
Ja.
Ja. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall gerade aus Bitcoiner Sicht immer so ein bisschen, wenn man sich daran, also ich meine, jeder hat das Video wahrscheinlich, dieses Interview schon mehrfach gesehen und man denkt sich jedes Mal so, boah, wie krass, das ist vor 40 Jahren, hat er das schon gesagt, ne?
Naja, ich meine, ja, also Gottes Willen, ich will das jetzt nicht unter ein schlechtes Licht rücken, was der Mann dort gesagt hat. Aber wenn man mal guckt, Henry Ford, schon damals 1921, 22 mit seiner energiegedeckten Währung, was ja auch in gewissermaßen ein Vorläufer von Bitcoin ist. Ja. In diesem Sinne, wenn man sich anguckt, Buckminster Fuller, der halt auch sowas vorausgesagt hat, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren ein Interview, woraus man also im Nachhinein dann lesen kann, ja, er hätte Bitcoin vorhergesagt. Oder man sieht es halt auch dementsprechend Milton Friedman, der dann nach Hayek in einem Interview gesagt hat, ja, wir haben jetzt das Internet und was wir halt noch brauchen, ist ein Geld des Internet. Und die Leute, denke ich mal, haben eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, okay, das fehlt halt noch. Aber ich glaube, das große Problem ist, so eine Idee haben ist das eine, das aber technisch solide umzusetzen, das ist das andere. Und das, man sieht ja, wie viele schlaue Köpfe was versucht haben und dann immer wieder gescheitert sind. Und erst Satoshi kam halt wirklich dann auf diese glorreiche Idee, die Einzelstücke zusammenzukehren, seine Difficulty Adjustment noch mit reinzubauen. Und voilà. Seitdem haben wir Bitcoin.
Ja.
Übrigens, ganz kurz noch, er hat in dieser Woche Geburtstag am 8. Mai. Das noch dazu.
Okay, ja, das ist ja in Kürze. Ja, gut. Dann hat sich der ehemalige PayPal-Präsident David A. Marcus in einem Gespräch auf einer Konferenz, einer MicroStrategy-Konferenz, die MicroStrategy World, wer kennt sie nicht, ne? Hat sich sehr positiv über Bitcoin geäußert und hat da so sinngemäß gesagt, dass das Bitcoin das Geld der künstlichen Intelligenz sei. Genau. Wie hat er das gemeint? Was meint ihr?
Naja, du hast ja, ich fange mal an. Ich dränge mich mal vor Robert, der kann da mit seinem 2-Minuten-Schießgewehr zielen auf mich. du hast ja heutzutage, wenn du AI benutzt und Rechenoperation anfragst, um halt irgendwas ausarbeiten zu lassen, sei es jetzt machst ein AI-Video, AI-Bild oder du lässt dir halt irgendeinen Text erstellen, dann ist erfordert die Rechenleistung. Und das heutzutage bezahlen, du hast ein Riesenproblem als Anbieter, weil du kannst das über die zentralisierten Zahlungskanäle machen, wie zum Beispiel Kreditkarte. Ja, dann hast du aber das Problem, dass der Kunde sagen kann, ja, ich habe aber diese Buchung nie erlaubt. Und dann wird es dir dem Kunden zurückgebucht. Aber du als Anbieter der AI hast dann das Problem, dass du halt die Ware geliefert hast und du hast ja dein Geld nicht dafür bezahlt bekommen. Und gerade für kleinere Sachen, dass du nicht ein großes Abo machen musst, sondern du sagst halt, pass auf, ich habe hier eine kleine Aufgabe, ich möchte gerne das gemacht haben. Und dann sagt dir die Software, okay, pass mal auf, das kostet, weiß ich nicht, angenommen 100.000 Satoshi, die schiebst du per Lightning rüber, dann ist das bezahlt und du kriegst im Gegenzug das Ergebnis. Also du tauschst halt im Endeffekt Geld gegen Ware. Und deswegen denke ich sogar, dass du ein internetbasierendes Geld benötigst, was sofort settelt, um überhaupt diese ganze Wirtschaft zu machen. Und ist es jetzt beschrieben erstmal nur die Schnittstelle, Robert, kommst gleich dran, die Schnittstelle zwischen Kunde und AI. Und jetzt kann man sich ja noch überlegen, die ganze Schnittstelle AI zu AI hintenrum, wenn noch andere Sachen abgefragt werden. Und damit kannst du ja auch alles bezahlen. So, Robert.
Robert, ganz kurz, deine 2-Minuten-Uhr, läuft die mit die ganze Zeit, oder?
Ja, aber er hat es ganz knapp noch geschafft, ja. Was ich fragen wollte, ist das nicht dann auch ein Riesenvorteil, dass es praktisch eine Währung ist, global gesehen? Na, also du hast ja mit Satoshis eine Einheit, sozusagen, die du weltweit dann auch verschicken kannst, ohne die Gebühren, die du im Fiat-System hast. Also Gebühren hast du im Lightning-Netzwerk natürlich auch, aber du hast ja den Vorteil, dass es super schnell ist, inklusiv ist, nicht zensierbar ist. Ja, also das macht doch auch einen großen Vorteil. Und dann macht das die AI letztendlich für dich, oder wie verstehe ich das?
Ja. Also ich bin ja eher so der Typ, der kommt von Währungswettbewerb und jeder soll die Währung nur oder jeder soll das Geld nutzen, was er nutzen will. Aber ich denke mal, dass auf Langfrist sich das halt darauf hinläuft, dass halt eine Währung oder ein Geld, besser gesagt, das Geld ist, was alle annehmen und dann geht es halt voran und du musst halt Geld über einen Kommunikationskanal senden können. Und es muss zensurresistent funktionieren und du brauchst ein Instant Settlement, um genau diese ganzen Abrechnungen hinten dran auch machen zu können. Das, was ich vorhin angeschnitten habe, also du als Kunde gibst deinen Auftrag in ein Interface rein. Die Software sagt dir, das kostet X. Und wie das im Hintergrund ist, ob das dann eine AI macht oder ob dann die Aufgabe gesplittet wird auf verschiedene AIs, und die dann auch alle bezahlt werden aus dem Topf und das läuft alles automatisch, da brauchst du halt sowas wie Lightning, sonst kannst du das nicht machen.
Ja, jetzt ist ja der David Marcus CEO bei Lightspark. Und das, was ich gelesen habe, bitte korrigiert mich, wenn es nicht richtig ist, dass er praktisch mit dem Unternehmen Lightning in Coinbase integriert hat. Also hat er ja auch ein Interesse daran, dass das Erfolg hat. Und was ich noch gelesen habe, ist ja auch, dass Lightning Labs, ich glaube, schon im vergangenen Jahr Erfahrungen gesammelt hat und einer KI beibrachte, wie man halt mit Lightning bezahlt.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja, genau, der ist, sind quasi verantwortlich für die Lightning-Implementierung bei Coinbase, ja. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht jetzt hier berichtet, ja. Gibt es jetzt bei Coinbase Lightning.
Soll auch schon, glaube ich, funktionieren, oder? Ich meine, ich bin kein Coinbase-Kunde, also
ich auch nicht.
Ich kann auch nur das wiedergeben, was ich auf Twitter gesehen habe.
Ja, mit Coinbase muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
Absolut. Nee, ich bin auch ganz am Anfang bei Coinbase gewesen und dann ja recht schnell durch 21, Roman und so weiter, recht schnell dann zur eigenen Hardware-Wallet gegangen, ja.
Ja. Ja, genau, der ist ja unter anderem auch Mitbegründer vom Libra gewesen, ne? Die Währung, die Facebook da an den Start bringen wollte, hat sich aber mittlerweile quasi komplett der Entwicklung vom Bitcoin-Ökosystem verschrieben und halt, wie gesagt, unter anderem auch jetzt durch diese Lightning-Implementierung, also er ist da, glaube ich, im Kopf all in Bitcoin, würde ich sagen. Dann können wir zu einer anderen News gehen. Und zwar gab es ja jetzt eine Reihe von etwas bedenklichen Vorfällen, nenne ich es mal, und bezüglich Regulierung und Privacy im Bitcoin-Space und von verschiedenen Anbietern, denen der Staat jeweils ein bisschen auf die Pelle gerückt ist, möchte ich mal so sagen. Und jetzt hat tatsächlich die von der Wasabi Wallet, die stellen demnächst ab 1. Juni 2024 ihren CoinJoin-Service ein. Ja, wie habt ihr das erlebt? Also wie ist da eure Sicht drauf?
Fange ich mal an. Ich war nicht verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war einfach nur eine Frage der Zeit. Weil, was ist das Problem? Du hast einen zentralen Angriffspunkt. Und was macht dein Gegner? Der nimmt den zentralen Punkt in die Mangel und versucht ihn halt rauszunehmen. Und genau das haben die halt dementsprechend bei Samurai gemacht als erstes. Das haben die halt dementsprechend bei Wasabi gemacht. Und deswegen ist ja auch ist gerade das, und das Wichtige bei Bitcoin zu verstehen, dass es das Gute ist, dass es keine Firma dahinter gibt, dass es keinen CEO gibt, dass es keine Marketingabteilung gibt. Weil das sind alles zentrale Angriffspunkte, wo der Staat eine Vorladung hinschicken kann und kann sagen, so, pass mal auf, wir ermitteln gegen Sie in diesem Sachverhalt. Und ich denke hier noch der zweite Punkt, der noch viel wichtiger ist, glaube ich, dass die ganze Regulierung, ich glaube, so groß und so weit gefasst ist, dass so viel drunter fällt und du als Firma einfach überhaupt gar keine Rechtssicherheit hast, um so einen Service ausführen zu können. Und solange das da nicht klar ist, und ich glaube, das wird auch nie kommen, wird keine zentrale Firma mehr irgendwie einen CoinJoin-Service anbieten. Ja, es ist sehr traurig, aber B, es zeigt halt auch, dass da eine Schwachstelle war, die wurde hops genommen und das setzt wiederum Kräfte frei, um halt einen dezentralen CoinJoin-Service aufzubauen, der halt nicht angegriffen werden kann.
Gehst du da drauf ein, was Edward Snowden zum Beispiel meinte, wofür er plädierte, dass das auf dem Bitcoin-Protokoll direkt integriert werden müsse, dass praktisch die beste Privatsphäre ermöglicht werden müsste? Es ist schwierig, weil es gibt ja zwei verschiedene Lager, glaube ich. Ne? Also es gibt ein Lager, das halt sagt, ja, die Privatsphäre ist nicht verhandelbar und die muss eigentlich zu 100% gewährt sein. Und dann eben andere, die sagen, ja, wenn es nach und nach ins Bitcoin-Netzwerk, sage ich mal, aufgenommen wird oder implementiert wird, wäre das vielleicht besser, weil sonst würden sie direkt jetzt schon die Schotten dicht machen.
Ja, es ist natürlich, also der Tweet von Edward Snowden da, wo er das angesprochen hat, von wegen, ja, ich habe die letzten 10 Jahre schon die Entwickler davor gewarnt, dass das passieren wird und die Uhr tickt, ne, letzte Warnung. Aber das auf Protokollebene einzuführen, heißt natürlich im Endeffekt, dann ist es Monero, ne? Dann ist es nicht mehr Bitcoin. Also so sehe ich das.
Ja, das ist genau richtig und man sollte sich da halt einfach mal den Spruch von Thomas Sowell ins Gedächtnis rufen, there are no solutions, there are only trade-offs. Und das ist genau das Ding, wenn du halt, ich bin jetzt kein Techniker, aber ich stelle mir das halt vor, wenn es einfach wäre, die Privatsphäre auf der Protokollebene einzuführen, hätte man das schon längst gemacht. Und ich denke halt, dass es gewisse Trade-offs gibt, wenn du das halt machst, die du halt genau verstehen musst. Und das ist halt echt nicht einfach. Und ich glaube, gerade weil bei Bitcoin ja auch ein gewisser monetärer Wert dahinter ist, du kannst jetzt nicht über einen Schnellschuss was einführen, wo du die ganzen Konsequenzen nicht weißt, weil du änderst ein komplexes System. Und wenn du ein komplexes System änderst, musst du genau wissen, was sind dann die Änderungen. Erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung, vierte Ordnung und die ganzen Wechselwirkungen dazwischen. Und ganz ehrlich, das menschliche Gehirn scheitert, in solchen komplexen Systemen zu denken. Also das ist ganz schwer, da halt wirklich klar zu sein, wenn ich diese Änderung mache, hat es diese Auswirkungen, die ich gewollt habe. Und es hat diese Auswirkungen, die ich nicht gewollt habe, aber die sind akzeptabel, weil? Fragezeichen.
Ja, und du bringst ja, wie gesagt, mit dieser indirekten Forderung da auch dann auch ein Ungleichgewicht in diese Trilemma-Situation. Ne? Also klar geht mehr Privacy, aber das hat halt einen Grund, warum das halt auch so ist bei Bitcoin. Ne? Also wie gesagt, sonst wäre es Monero. Ne? Das ist ja so. Ja.
Und ich glaube, das ganz Wichtige, was man hier noch mit bedenken muss, also zum Beispiel darf ja die Erhöhung der Privatsphäre nicht zulasten der Auditierbarkeit gehen. Weil wenn ich damit anfange, dann ändere ich ja, Auditierbarkeit ist ja wieder eine der Eigenschaften, die auch die Geldigkeit von Bitcoin treibt. Und dementsprechend, wenn du da anfängst und dann die Nutzer das Vertrauen nicht mehr haben, dass die Geldeigenschaften im Protokoll sicher sind und antastbar sind, dann verlieren die das Vertrauen. Und dann, wenn du das Vertrauen verlierst, verlierst du den monetären Wert, den Bitcoin halt darstellt für die Menschen.
Absolut. Man kann dazu nur sagen, dass also der Wallet-Service wird weiterhin funktionieren. Das dreht sich jetzt erstmal nur um diese CoinJoin, um den CoinJoin-Service. Aber ja, mal schauen, was da noch kommt, ne? Was dann nach dem kleinen Rundumschlag überbleibt. Ja.
Ich möchte das mal gar nicht so negativ stehen lassen. Ja, das ist ein Tiefschlag für die Privatsphäre. Punkt. Brauchen wir auch nicht irgendwie irgendwas schönreden oder deuteln dran. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass es halt auch gewisse Kräfte wieder freisetzt, die halt sagen, okay, der Weg ist versperrt, jetzt gehe ich halt einen anderen Weg. Welche Möglichkeiten gibt es doch? Und der Mensch ist sehr erfindungsreich bei sowas. Wenn er vor Herausforderungen gestellt wird, um Sachen zu lösen, es wird irgendwo einen pfiffigen Programmierer geben, der ein paar Gedanken hat, wie man das halt machen kann. Und auf einmal hast du halt irgendwas, was dann dementsprechend dezentral aufgestellt ist. Und das ist ja auch wiederum die Reaktion. Und das ist auch immer die Frage, will der Staat eigentlich wirklich das? Ist es wirklich die Intention gewesen, alles so weit rauszunehmen? Weil manchmal ist es besser, etwas zu haben, was ich zwar nicht mag, was ich aber kontrollieren kann, als dass ich es verbiete und ich dann eine Lösung habe, die ich dann nicht mehr kontrollieren kann. Und ich denke mal, da hat sich auf staatlicher Seite oder von der NAFTA überhaupt gar keiner die Gedanken gemacht.
Ja, kann man drüber spekulieren, ja klar. Aber klar, wie du schon meinst, ne, es ist ja auch, ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum es überhaupt Bitcoin gibt, ne? Aus einer Situation heraus, die, wo jemand Handlungsbedarf gesehen hat, ist überhaupt erst Bitcoin raus entstanden, ne? Ja, gut, okay. Gehen wir zu einer nächsten News, und zwar hat vor ein paar Tagen, und zwar am 4. Mai, wäre Hal Finney 68 geworden, der gute Hal Finney.
In eine Tja, Bitcoiner. Wer ist das?
Ja, ich wollte gerade sagen, ein Bitcoiner ist ja natürlich bekannt, da bedarf es keiner Erklärung, aber was würdet ihr denn jemanden sagen, der Hal Finney nicht kennt? Kurz und knapp.
Ja, vielleicht zunächst einmal eine Person, die sich sehr der Verschlüsselung verschrieben hat, bevor sie auf Bitcoin gestoßen ist. Manche spekulieren ja auch, dass er selbst möglicherweise Satoshi Nakamoto sein könnte. Zumindest ist gesichert, dass er ja die erste Transaktion erhalten hat. Und der zweite Miner nach Satoshi Nakamoto war. Und ja, also Cypher kommt ja, wenn man das übersetzt, von Chiffrieren. Und da hat er eben, da war er ein Pionier. Ne? Und hat sehr früh angefangen. Und ja, also ich bin nicht so tief in seiner Biografie drin, aber das ist so das, was ich jemandem mitgeben würde, der jetzt danach fragt, wer er war und was er geleistet hat.
Ja, er ist halt 2014 verstorben, ne? Er hatte ALS. Er ist halt aber eigentlich ein sehr, ja, er war sehr sportlich auf jeden Fall. Er ist ja vorher irgendwie Marathons und so gelaufen. Also eigentlich hat er recht gesund gelebt und ja, hat dann diese schlimme Krankheit bekommen und ist dann halt auch relativ kurze Zeit danach, ein paar Jahre später, dann auch daran verstorben.
Ich hätte da noch einen kleinen interessanten Fakt. Wird ja immer kolportiert, dass der Hal Finney der zweite im Netzwerk ist. Und es gibt aber noch einen anderen, der den Airquotes Anspruch erhebt. Und der Mann nennt sich Justin Trammell. Und der ist von Trammell Ventures. Und der auf Twitter findet man den unter dem Hashtag Tridian. Und den kann man auf jeden Fall folgen. Also der hat sehr viel Ahnung. Er hatte mal vor, muss jetzt glaube ich 2 bis 3 Jahre her sein, mal so einen Tweet rausgelassen, dass er sagte, dass er halt auch auf dieser Cypherpunk Mailinglist war. Und wo Satoshi die Ankündigung gemacht hatte, hatte er auch dann sofort, weil er sagte, er war damals in den ganzen Cyber Security Ecke drinne, runtergeladen und hat die Software laufen lassen und er sagt, er hat nur eine andere Node damals gesehen und meinte aber, er hat es auch kurz danach wieder ausgemacht, also man weiß es nicht, aber ist es schon sehr interessant, dass halt auf so einer Mailingliste, die eigentlich in irgendeiner Ecke des Internets damals gab, ja, jemand kam und gesagt hat, ja, ihr lieben Kryptografie-Graubärte, ich habe all eure Probleme gelöst. Ich habe hier ein dezentrales Geld, was über das Internet funktioniert. Und das finde ich halt das Großartige an Hal Finney, obwohl er halt auch einer dieser Silberrücken war, gesagt hat, ich gucke mir das mal an. Ich lache nicht drüber, ich gucke mir das einfach mal an. Ich ziehe das mal runter, die Software. Und ich gucke mal, was der Satoshi Nakamoto da gemacht hat. Also man, natürlich, es gibt ja immer die Spekulation, dass Hal auch selber Satoshi ist. Ich gehe jetzt mal in meiner Argumentation nicht davon aus. Ich finde es einfach nur so einen großartigen Wesenszug für einen Menschen, der halt so tief in der Materie drin ist, der dann ein gewisses Niveau erreicht hat, der halt schon, wenn jemand was erzählt, oftmals schon zwei Gedankengänge vorausdenken kann, was als nächstes kommt, der dann trotzdem sagt, ja, da kommt ein Nobody, den kenne ich nicht, und der sagt, der hat das Problem gelöst und ich gucke mir das ganze Ding mal an. Mhm. Und hat da mitgemacht. Also das ist absolut großartig von ihm.
Ja, ja, er genießt auch hohes Ansehen in der Szene auf jeden Fall für das, was er da gemacht hat. Also wer sich da mehr für interessiert, der René hat da echt das in einem sehr guten Artikel schön zusammengefasst. Ja. Okay, dann gab es eine News jetzt vor ein, zwei Tagen, und zwar hat Jack Dorsey, der ehemalige, also der Gründer von Twitter, jetzt mittlerweile heißt es ja X, ist ja schon bekannt als Menschenfreund sozusagen und hat da über seine Initiative Start Small 21 Millionen Dollar, ja, das ist eine besondere Zahl natürlich, gespendet an Open Sats, was eine Art Wohltätigkeitsverein ist, eine Non-Profit-Organisation. Richtig cool auch. Also man liest ja öfter von solcher Aktionen von ihm. Also es ist ganz cool, wie er die ganze Community da und dieses, ja, Bitcoin an sich unterstützt. Und ich meine, ist auch jemand, der Geld hat, der ist ein Milliardär und setzt sein Geld immer mal wieder wirklich sehr gut und, ja, wie sagt man?
Ich find's auch sehr löblich, dass er 5 Millionen an Northstar auch ausschüttet. Ich muss mich da immer wieder an die eigene Nase packen und sagen, geh öfter auf Northstar. Mhm. Man erwischt sich einfach zu oft auf Twitter. Ich nenne es übrigens immer noch Twitter. Elon Musk hat letztens auch eine Umfrage gestartet, wie die Leute das denn nennen. Und ich glaube, über 90% haben gesagt, ich nenne es immer noch Twitter. Also ich auch. Aber ja, das ist einfach die Zukunft. Und ich finde es etwas ruckelig. Und wenn das dazu beitragen kann, diese finanzielle Spritze, dass das etwas besser läuft, dieses Protokoll, und auch Technik-Noobs wie ich gut damit klarkommen, dann denke ich, das ist eine große Zukunft und dann freut mich das auch riesig. Ja, und so wie ich es gelesen habe, 15 Millionen gehen in den Fonds, ne, grundsätzlich, und 1 Million ins Betriebsbudget von OpenSats.
Ja, genau, ich habe das ein bisschen falsch gerade am Anfang dargestellt, stimmt. Ja, genau, Northstar auf jeden Fall. Also nutzt mehr Northstar, Leute. Alle sind,
auf jeden Fall.
Alle sind bei Northstar. Aber, seid ihr beide auch bei Northstar, bevor wir weitermachen?
Ja. Ja. Es ist leider wie Robert sehr selten. Sporadisch gucke ich mal rein. Und naja, bei mir ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ja, ich habe auch noch andere Interessensgebiete außer Bitcoin. Ich gestehe, ich bin schwach.
Okay, mach's gut, tschüss.
Ja, genau, Tschüssikowski.
Deine 2 Minuten sind um.
Aber keine Shitcoins. Nein. Man, aber zum Beispiel, was ich halt finde, halt, dass bei Noster, klar, da kriegst du halt den Bitcoin-Content. Das ist halt genau die Nische, die da drin ist. Aber bei Twitter, ich ertappe mich halt, ich gucke mir halt auch die ganzen Sachen halt, Geschichte etc. an. Und das kriege ich halt bei Noster nicht. Also ich habe noch nicht den Querschnitt und das macht es halt immer so.
Du folgst den falschen Leuten.
Leicht, dann doch wieder zu Twitter zurückzugehen.
Ja, und was vielleicht auch noch ganz interessant ist an der Stelle, ist ja, dass Block, also ehemals Square, bekannt gegeben hat, jetzt monatlich, ich meine, in Bitcoin anzulegen. Und das haben die auch schon gemacht. Seit 2020 sind insgesamt 220 Millionen Dollar in Bitcoin geflossen. Und es hat sich auch schon für die gelohnt. Und da hat man dann eben gesagt, okay, lass uns weitermachen. Schön stay humble, stack sats und go for it.
Ja, was ich eben noch sagen wollte, ist, hat natürlich auch ganz gut gepasst. Er hat ja diese Ankündigung oder generell hat er als Retweet auf den Tweet von Edward Snowden gemacht, ne? Was wir, das Thema, was wir vorhin hatten, wo es um Wasabi ging.
Mit genau. CoinJoin-Service. Das war so der Wink mit dem Zaunpfahl, so hier, Privacy, ne? Noster, nutzt Noster, also schon ganz gut, ja.
Der Robert hat gerade fast seine Lampe runtergehauen, nur für alle die jetzt natürlich kein Video hatten, beim Winken, mit dem Wink. Ja, genau. Dann gibt es noch eine kleine freudige Meldung zum Schluss, würde ich sagen. Und zwar hat Bitcoin vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, die 1 Milliardste Transaktion abgewickelt. Wer war's von uns dreien?
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich bin leider raus. Leider.
Ja, 1 Milliarde Transaktionen. Was hatten wir vorhin? Das sind pro Tag im Schnitt?
Oh mein Gott. Pro Tag?
6,1 abgewickelte Transaktionen. Nein, pro Sekunde, nicht pro Tag.
Genau.
Oh mein Gott. Entschuldigung.
Alles gut. Ja, ja, das ist tremendous, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, Visa würde jetzt lachen. Aber Bitcoin hat eben andere Vorteile.
Ne? Naja, stopp mal. Das darfst du jetzt hier nicht vergleichen, weil Bitcoin Layer 1 ist ein Abwicklungsnetzwerk, was naja, ein finales Settlement. Und bei wenn du
Bitcoin
halt
ist
Visa oder Mastercard halt hast, wie lange? 180 Tage, bis dann das endlich mal gesettelt ist. Also Bitboxer ist zwar schneller, aber du hast halt kein finales Settlement.
Ich habe doch nur das Argument gebracht, was jeder Vater.
Ja, ich weiß, und ich bringe das Gegenargument.
Shitcoiner haben ein ähnliches Argument an der Stelle auch. Ja. Wenn man schon mal.
Aber dafür 6,1 ist eigentlich echt der Wahnsinn. Wenn man mal guckt, dass das Fedwire-System, das macht, ich glaube, 10 Transaktionen pro Sekunde im Schnitt. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, das ist jetzt ein Unterschied von 3 Transaktionen pro Sekunde. Und wenn jetzt das Argument kommt, naja, Bitcoin ist doch viel zu langsam mit seinen 7 Transaktionen pro Sekunde, um eine ganze Weltwirtschaft darauf abzuwickeln. Beim US-Dollar mit dem Fedwire klappt es mit 10. Weil halt alle Geldsysteme in Schichten aufgebaut sind. Mhm. Und das ist halt wirklich dieses Bemerkenswerte eigentlich dahinter, dass jetzt Bitcoin schon da ist. Und natürlich, klar, wenn du jetzt das auf morgen umstellst, wird es natürlich diesen einen Schub nicht verkraften können. Aber wenn sich das stetig weiter ausweitet und du die oberen Schichten dementsprechend ausbaust, warum nicht? Hast du endlich mal ein Abwicklungsnetzwerk, wo sich sogar zwei Diktatoren, die sich spinnefeind sind, gegenseitig trotzdem Handel treiben können.
Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, habt ihr mitbekommen, dass es den Alan-Tipp-Bot nicht mehr gibt? Also ich hoffe, weil ja, damit müsst ihr die Fans runterziehen. Ja, schade.
Noch 3 Satz drauf.
Ich habe auch 2,5 Satz habe ich auch drauf. Ja, man muss ja dazu sagen, es gibt ja mittlerweile mehrere Alternativen, ne? Telegram-Tipp-Bots zu nutzen. Also Satsmobi kenne ich zum Beispiel, und da gibt es irgendwie noch 1-2 bekannte, die laufen halt ähnlich, funktionieren ähnlich, ne? Es ist halt schon ziemlich praktisch, man konnte immer so in Telegram-Gruppen auch mal, weiß nicht, wenn jemand was Tolles da geschrieben hat oder was auch immer, konnte man dann eben mal eben schnell tippen. Das ist schon ganz praktisch gewesen. Und du hattest halt immer die eine LN-URL, die du natürlich bei anderen Anbietern jetzt nicht hattest, auch wenn es Custodial war, aber ja. Naja, der Grund war ja eigentlich, dass er sich mehr Cashew widmen wollte, ne, Kalle?
Ja, ich glaube, der ist einfach, man muss halt sehen, so eine Software ist ja nicht nur einmal programmiert. Du musst es ja auch pflegen, Bugfixen. Ja, du brauchst die Serverkosten, musst es ja wieder portieren. Aber es bindet halt Zeit und Ressourcen. Und da ist halt irgendwann die Frage, auf was konzentrierst du dich? Und ich meine, wir alle haben ja nicht den goldenen Geldesel, der dann die Dukaten hinten rausspuckt für die Entwicklung. Also musst du Prioritäten setzen. Und er hat seine gesetzt. Und ich meine, sagen wir es so, es war eine schöne Zeit mit dem Tippbot. Er war cool. Und aber gut, jetzt ist die Zeit vorbei. Und ich denke, das sind die Marktlücke, wie du auch schon gesagt hast, zwei Kandidaten. Vielleicht kommen noch mehrere Kandidaten rein. Und daraus wird sich dann wieder einer herauskristallisieren, der dann halt der Platzhirsch ist. Und dann geht es weiter im Text.
Ja, in der Summe sind es auch schon mehrere, ja. Und, ja. Klar, es kann ja jeder eh benutzen, was er möchte. Das ist ja nicht notwendig, dass es da sich auf einen irgendwie rauskristallisiert, ne? Ja, genau. Dann sind wir eigentlich so weit durch. Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr gerne loswerden wolltet, was ihr mitbekommen habt die letzten Tage, was ihr unbedingt noch erwähnen wolltet oder die Oma grüßen?
Nö, außer dass auf Twitter immer noch dieselben Gestalten rumhängen und dieselben Zweifler mit demselben Argumenten, ist immer alles das Gleiche. Also.
Ich finde, dass ein gewisser Wechsel schon zu feststellen ist, dass inzwischen eine neue, wie soll ich sagen, Brut heranwächst an Verteidigern des Bitcoin-Netzwerks. Also man merkt schon, dass es andere Accounts sind, die aber die gleichen guten Argumente auch bringen und die gleichen Fadder sind, die dagegen sprechen. Aber auch da kommen irgendwie neue dazu.
The Next Generation, meinst du?
Ja, ich spüre das schon, weil viele werden müde. Dazu gehöre ich definitiv. Ich habe jetzt 3, 4, 5 Jahre dagegen gekämpft und wenn ich immer und immer wieder die gleichen Argumente gegen Bitcoin lese, dann werde ich halt müde und dann lasse ich es lieber bleiben und bin dann eher konstruktiv und produktiv und schreibe dann selber was.
Ja, Robert, ich verstehe dich da vollkommen. Bei mir ist es halt so, ich gucke halt wirklich noch, kommt so eine Kritik vom Account, den ich kenne oder den ich nicht kenne. Und wenn es so ein üblicher Verdächtiger ist, der seit 4 Jahren dieselben Argumente hochbringt, klar, komm, ignorieren. Was mir dann wirklich hilft mittlerweile ist, stummschalten. Diese Leute, weil ich brauche diesen Input nicht von Leuten, die 4 Jahre lang dieselben Fatsachen rausbringen, die alle widerlegt sind und der immer wieder, und dann sage ich, okay, komm, Schüssikowski, ist es ein neuer Account, wo man sagt, naja, der weiß es vielleicht nicht, der plappert gerade nach, denn vielleicht kann man ja da irgendwo mal noch einen Gedanken gerade biegen. Dann gibt man sich noch ein bisschen Mühe, aber man wird sehr selektiv, man ist nicht mehr so wild wie früher.
Ja, gebe ich dir recht, ja. Ab und zu versuche ich es dann auch nochmal.
Man wird ruhiger.
Genau, man wird älter und gesetzter. Pflegt das lange Haupthaar.
Ja, ich wollte mich am Ende nochmal kurz bei ein paar Leuten bedanken für ein paar geschubste Sats bei Fountain. Übrigens, wollte ich auch nochmal kurz sagen. Ich habe festgestellt, dass seit der letzten Folge, glaube ich, oder die vorletzte, ich weiß gar nicht mehr genau, ging laut der Podcast-Software die Fountain-Nutzer nach oben von irgendwie knapp 10% auf 15%. Das ist ja schon, also es kann sein, dass es Zufall war, aber ich habe die letzte
Folge. Das war ich.
Dann schon mal vielen Dank. Ja, weil ich habe die letzten paar Folgen immer mal wieder Fountain erwähnt, weil ich habe es ja auch erst kürzlich entdeckt für mich quasi, auch Spätzünder, was das angeht, und habe es dann ein paar Mal erwähnt. Ich bilde mir ein, dass es vielleicht daher rührt, aber ich finde es toll.
Aber ich hoffe, dass ich nicht die 5% war, dann wäre das ja schade.
Ich habe keine Ahnung. Aber danke auch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall danke nochmal an die ganzen Satzschubser, wollte ich noch sagen. Da waren von letztens ein paar dabei. Der Cuddy, der Fiat-Tracker, der Talpa, der Orange Mike, Orange Mind, Toni, Netweh, Steinpilz, Uzli. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Und noch ein paar andere. Vielen Dank. Ja, Robert Bitboxer, es hat Spaß gemacht. Es nähert sich dem Ende.
Ja.
Es war mir ein Freudenfest.
Es war wunderbar.
Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
Gerne, gerne, gerne. Und danke für die Einladung dafür.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne. Ja, dann, und übrigens, ich habe noch eine persönliche Botschaft an CoinJoin Chris, ja, CDOR Chris. Die Fehde ist eröffnet. Ja, er weiß, worum es geht. Ich habe kurz vor der Aufnahme habe ich was ganz Garstiges gehört. Vielleicht verlinke ich das auch drunter. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Oder vielleicht mache ich einen Einspieler am Ende. In einer Notsignalfolge, in der aktuellen. Da hat er was ganz Garstiges gesagt. Na gut. Wir hören wahrscheinlich in Kürze mehr dazu. Vielen Dank an euch beide.
Jo, danke dir. Und danke, dass wir da sein durften.
Danke dir.
Gerne, gerne. Und bis bald. Und an alle anderen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Man kann natürlich warten, bis es das Level erreicht hat, mit dem man halt komfortabel ist. Aber wir sind ja hier bei Notsignal und nicht im Blocktrainer-Podcast, also traut euch mal was. Shots fired, Phil.
No offense, Phil.
Leck mich doch am Arsch weg! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die F***e haue. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland, wenn du zu frech wirst.